Energie sichern, Standort stärken. Dazu freue ich mich im wahrsten Sinne des Wortes auf eine energiegeladene Diskussion und begrüße dazu den Gastgeber des Polytalks, Landeshauptmann Thomas Stelzer. Hallo Thomas.
Hallo.
Freut mich. Okay. Und den Vorstand der für Strom und Gas zuständigen österreichischen Regulierungsbehörde E-Control, Wolfgang Urbancic, an der WU Wien, auch Professor in Sachen Energierecht. Hallo Wolfgang.
Hallo.
Bevor wir starten, ganz kurz, wie schaut's persönliche Energielevel heute Abend aus? Gut. Akkus noch aufgeladen?
Übervoll, würde ich sagen.
Übervoll, naja, perfekt.
Nein, stimmt nicht, aber es geht schon noch.
Es geht schon noch. Wolfgang, bei dir?
Alles gut. Bin gemütlich angereist mit dem Zug. Passt gut.
Ja, wunderbar. Gut, dann legen wir los. Unser Leben ist ja voller Energie. Jeden Tag, wenn wir aufstehen in der Früh, das Erste, wir schalten das Licht ein, wir springen unter die Dusche, wir heizen, wir fahren mit dem Auto in die Arbeit, wir beschäftigen uns vorm Computer mit der Arbeit. Also wir brauchen ja überall natürlich Energie. Also ohne Energie geht gar nichts. Und damit es auch in Oberösterreich so bleibt und vor allem es durchgängig und ausreichend und gesichert Energie gibt, muss natürlich in Oberösterreich was weitergehen, auch künftig. Und das aber gleichzeitig im Einklang mit Oberösterreichs Ziel, bis 2040 als Standort klimaneutral zu sein. Ich möchte zu unserem heutigen Polytalk mit zwei Fakten starten. Fakt Nummer eins. Die größten Energieverbraucher in Oberösterreich sind mit mehr als 40% die Industrie und ungefähr je zu einem Viertel Verkehr und Privathaushalte. 60% circa vom Energieverbrauch in Oberösterreich entfallen nach wie vor auf Kohle, Gas und Öl. Rund 40% allerdings mittlerweile auf erneuerbare Quellen mit den Schwerpunkten Biomasse, Solarstrom, Wasserkraft. Also da sind wir schon sehr, sehr gut unterwegs. Aber wir wollen ja den Vorsprung Oberösterreich erreichen. Thomas, jetzt gleich an dich einmal die Frage. Der von dir angepeilte Vorsprung Oberösterreich heißt natürlich auch Sprung nach vorne bei der klimafreundlichen Transformation des Standorts und damit eben Sprung nach vorn bei den erneuerbaren Energieträgern. Mengenmäßig natürlich bei Strom aus erneuerbaren Quellen. Große Frage gleich zu Beginn an dich, wie kriegen wir denn das hin in den nächsten Jahren?
Du hast in den Zahlen, die du genannt hast, ja schon unsere Hauptherausforderung angesprochen. Wir sind ein Industrieland, ein Produktionsland, das wollen wir auch bleiben. Und dort steckt in Wahrheit auch die Riesenherausforderung in der Energieversorgung drinnen. Denn wenn wir uns rein den Strom oder die Raumwärme anschauen, da sind wir für sich gerechnet schon wesentlich weiter mit den Erneuerbaren. Beim Strom, glaube ich, sogar in der Gegend von 90%, bei der Raumwärme bei 70% oder drüber. Aber die große Menge, die wir einfach zum Produzieren brauchen als florierender Wirtschaftsstandort, die steckt eben in der Industrie oder in den Produktionsbereichen. Mit den von dir angeführten Energieträgern, die wir wahrscheinlich so auch noch in der Form weiterhin brauchen werden. Was mich aber hoffnungsvoll stimmt, ist erstens, dass ganz viele Unternehmen, aber auch Private mitmachen, wenn ich mir anschaue, wie weit wir in der PV-Geschichte schon gekommen sind oder dass wir in der Geothermie vorhin sind, in der Biomasse. Dort haben wir im Übrigen, also haben die Unternehmen unseres Landes auch einen wirklich florierenden Wirtschaftszweig draus gemacht. Ich glaube, Kesselhersteller, gibt's fast nur in Oberösterreich, wenn ich europaweit schaue, um das ein bisschen überspitzt zu sagen. Also das macht Mut. Und in der industriellen Produktion, da sind wir zumindest, was die Forschung anlangt, Stichwort Wasserstoff, ich nehme an, da werden wir heute noch mehr drüber reden, dort sind wir mit Forschungsprojekten schon weit vorne dabei, da engagieren sich auch vor allem unsere Industriebetriebe. Das bringt aber einiges an Themen mit sich. Wo kommt der ganze grüne Wasserstoff her, den wir für diese Menge an Produktion brauchen in Zukunft und vieles, vieles mehr. Also das Ziel ist ehrgeizig, es ist ambitioniert. Wir haben eine eigene Klima- und Energiestrategie dafür, jetzt auch das Programm der Bundesregierung von den Gesetzen, die wir bekommen haben, bis hin zur Industriestrategie. Also ich glaube, der Schub passt, dass wir das auch erreichen können.
Also es geht schon mal gut in die richtige Richtung. Wolfgang, der Preis ist heiß. Stichwort Preis ist natürlich allgegenwärtig. Preis ist heiß war auch eine legendäre TV-Sendung der 80er Jahre. Ich habe mit Erschrecken festgestellt, auch ich erinnere mich dran, gilt auch jetzt. Die heißeste Frage beim Standort sind natürlich die Energiepreise. Da zeigen die Daten der Statistik Austria der letzten Jahre massive Anstiege. Also der Gaspreis verdoppelt, Strompreis für Industrie plus 80%, Diesel und Superbenzin jeweils plus 30%. Wie kriegen wir denn diese Preisspirale wieder nach unten oder zum Stillstand, zumal ja auch Konkurrenz wie China und USA deutlich günstigere Energie haben?
Ja, tatsächlich ist es so, dass die Preise, die Energiepreise jetzt ganz generell und insbesondere die Preise für Strom und Gas sehr hoch sind. Das war im Übrigen nicht immer so. Wenn man zurückblickt jetzt auch an den Beginn der Liberalisierung der Energiemärkte, da muss man sagen, dass das ein sehr großes Erfolgsmodell war und dass mit Beginn der Liberalisierung, es ist auch schon wieder 25 Jahre her, die Energiepreise gesunken sind. Das war auch für den Wirtschaftsstandort, insbesondere in jenen Bundesländern, also namentlich Oberösterreich, auch Steiermark, wo die Industrie sehr stark verankert ist, ein sehr großer Schub auch und eine große Unterstützung. Und diese sehr günstigen Entwicklungen der Energiepreise über die ersten Jahre der Liberalisierung, die haben also zum einen nicht nur die Industrie, sondern auch die Haushalte unterstützt und haben sich als Erfolgsmodell erwiesen, nämlich dieses Marktsetting. Allerdings, es ist dann etwas passiert, was wir alle wissen, es sind dann sukzessive die Preise gestiegen und das war beginnend mit dem Jahr 2021 bereits, also bevor die Russen in die Ukraine einmarschiert sind, kam es zu künstlichen Verknappungen von russischer Seite nach Europa, was das Gas betrifft. Und da sind dann die Gaspreise gestiegen und letztlich kulminierte das in Preisspitzen, die enorm waren, die wir alle erleiden mussten und die bis heute ihre Nachwirkungen haben. Das heißt, diese hohen Energiepreise sind jetzt vom Gas ausgegangen und haben sich aber dann auf den Strombereich übertragen. Und die Frage ist natürlich zunächst einmal, wie ist der Ausblick? Also diese Preisspitzen sehen wir jetzt Gott sei Dank nicht mehr. Ja, man hat einige Maßnahmen getroffen von Seiten der Bundesregierung, insbesondere auch auf Landesebene, um sozusagen diese Preisspitzen zu dämpfen. Man hat eine strategische Gasreserve angelegt und man hat versucht auch zu diversifizieren. Und der Ausblick ist durchaus ein positiver. Das heißt, die Preise gerade im Gasbereich werden noch ein Stück weit hinuntergehen, aber eines müssen wir uns eingestehen, das Gas basiert auf einem Markt, der weltweit existiert. Und das heißt, wenn es in anderen Regionen dieser Welt eine größere Nachfrage gibt, dann zieht es automatisch diesen Preis nach oben. Das heißt, wir sind, wenn wir das Gas weiterhin benötigen, nach wie vor in der misslichen Situation, dass wir selbst relativ wenig tun können. Die gute Nachricht, wir haben andere Energiequellen, die zur Verfügung stehen und das ist natürlich der Strom und sind die erneuerbaren Energieträger, die den Strom erzeugen. Also was kann man machen, um auf die Frage zurückzukommen? Das eine ist zu schauen trotzdem, dass wir wegkommen ein Stück weit von der Abhängigkeit von Gas und zwar dort, wo es uns leichter fällt. Also die Raumwärme wurde bereits angesprochen, weil dann bleibt auch mehr für die Industrie übrig. Das heißt, dann entsteht eine geringere Nachfrage und die Industrie tut sich wieder leichter, hier das Gas auch mit dem Gas zu produzieren. Wir müssen die Quellen weiter diversifizieren und weiter den konsequenten Weg des Ausbaus des erneuerbaren Stroms zu gehen. Und ich würde dann auch noch zum späteren Zeitpunkt noch erklären, wo ich meine, wo die Ansatzpunkte sind. Aber eine Lösung besteht sicherlich darin, diesen Transformationsprozess konsequent weiterzugehen.
Da sind wir eben eh wieder beim Ausbau, der konsequent sein muss. Thomas, es braucht mehr Energiegewinn, eben aus erneuerbaren Energieträgern zeigen die Zahlen ja auch ganz klar. Beim Strom sind wir sehr gut dabei, haben wir auch schon gehört. Es gibt aber immer wieder natürlich auch Debatten rund um zum Beispiel Windenergie, war gerade heute auch wieder Windpark Sandl in den Schlagzeilen. Was sagst du dazu? Warum ist das so schwierig mit der Windenergie in Oberösterreich?
Ich würde das genereller sehen. Es ist jede Großbaustelle, jede Großinvestition ist begleitet von Kritik. Wenn ich dran denke, ist noch gar nicht so lang her, dass die Wasserkraft, die jetzt in aller Munde ist und die wir sehr froh sind, auch schwer kritisiert wurde. Damals unter meinem Vorgänger wurde begonnen, das Kraftwerk Lambach zu bauen. Jetzt die Energie AG investiert sehr stark in einen Großspeicher am Traunsee. Der findet aber im Berg statt und ist das ganz gut. Aber zum Beispiel am berühmten Traunfall, der auch ein Touristen-Hotspot ist, investiert auch unsere Energie AG gerade fast 200 Millionen, um das Wasserkraftwerk zu ertüchtigen. Erste Reaktion war sofort, um Gottes Willen, in dieser schönen Gegend darf man das und kann man das. Gott sei Dank ist das Verfahren jetzt durchgestanden. Also was ich damit sagen will, bei jedem Eingriff, den ein Bauwerk in die Natur bedeutet, hast du Kritik. Beim Wind ist es natürlich so, weil das mittlerweile gigantische Gerätschaften geworden sind, wo die einen ganz erpicht sind drauf und sagen, das ist ganz wichtig, die Ergänzung zur Sonne und zu sonstigen Energiequellen. Wir brauchen den Wind, was ja inhaltlich stimmt. Und die anderen, die sagen, wie soll man dann angesichts solcher Ungetüme noch Tourismus betreiben? Mhm. Und diesen Spagat muss man einfach schaffen, auch mit einem Blick auf die Realitäten. Wir sind darum habe ich das bewusst gesagt, eben bei Wasserkraft, bei der Photovoltaik, bei der Geothermie, bei der Biomasse sehr weit vorne. Mhm. Beim Wind im Mittelfeld, ich glaube, wir werden nie ein so starkes Windkraftland wie Burgenland oder Teile Niederösterreichs werden, aufgrund der Geografie. Aber wir haben schon Möglichkeiten. Von dir wurde Sandl angesprochen, da laufen die Verfahren. Es sollen auch im Kobernausserwald entsprechend weitergebaut werden, weitere Anlagen dazukommen.
Und Projekte, glaube ich.
Und es gibt einige andere Projekte. Also es kommt was dazu, aber nicht in dem Riesenausmaß, wie wir es, wie gesagt, in den östlichen Bundesländern gewohnt sind.
Okay. Wolfgang, die erneuerbaren Energieträger in Österreich, haben wir eh schon angesprochen, braucht man, müssen weiter ausgebaut werden, eben auch natürlich, um aus der Abhängigkeit rauszukommen. Aber welche Effekte löst denn das auf der Preisseite wieder aus? Sagen wir wieder bei Preis ist heiß. Immerhin sind ja das doch massive Investitionen, die wir da brauchen in Anlagen und Netze. Was erwartet uns da?
Ja, auf beiden Seiten löst das Investitionen aus. Auf der einen Seite, wenn man mal in die Erzeugungsanlagen hineingeht, ja, das ist etwas, wo man durchaus erhebliche Summen aufbringen muss, um eben ein Kraftwerk Ebensee zu errichten, um Windparks zu errichten und dergleichen mehr. Da gab es in der Vergangenheit zahlreiche Förderungen, denken wir auch an die Photovoltaik. Und mit Hilfe dieser Förderungen ist bereits sehr stark in den Ausbau der erneuerbaren Erzeugungsanlagen investiert worden. Ich glaube, da wird man jetzt in dieser neuen Phase definitiv immer wieder nachjustieren und schauen, ob diese Förderungen noch gerechtfertigt sind, beziehungsweise in welchem Ausmaß. Und man muss schauen, dass man diese Förderungen auch sozusagen wettbewerblich aufstellt. Also dass es diejenigen sind, die die Anlagen richten, die tatsächlich zu einem günstigeren Preis oder mit der niedrigeren Förderung diese Anlagen errichten können. Vielleicht nur eine Sache dazu. 5 Milliarden Euro sind in den vergangenen 10 Jahren in die Förderung erneuerbarer Stromerzeugungsanlagen geflossen. Und das haben alles die Kundinnen und Kunden bezahlt. In dem Fall muss man fairerweise sagen, weniger die Industrie und Wirtschaft. Vor allem auf der Haushaltsebene wurde hier sehr viel investiert dafür, dass es diese Anlagen gegeben hat oder gibt. Und herausgekommen ist wirklich ein großer Kraftwerkspark, der sehr erfolgreich etabliert worden ist. Wir haben mittlerweile, sage und schreibe, mehr als 500.000 Photovoltaikanlagen in diesem Land. Das sagt nicht nur an den Förderungen, sondern natürlich auch an der Technik, an dem Preisverfall, weil es so viele bereits gibt. Und vor allem, weil die Leute das wollen. Ja, das war spätestens, als der Krieg in der Ukraine begonnen hat, haben sehr viele gesagt, ich möchte zumindest ein Stück weit selber den Strom erzeugen und deswegen montiere ich eine Photovoltaikanlage. So, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber, die Netze müssen ertüchtigt werden. Ja, 500.000 Photovoltaikanlagen, die irgendwo stehen. Früher war es so, dass es große Kraftwerke gegeben hat, ob es jetzt Timmelkamm ist oder ein Wasserkraftwerk, die ganze Donaukette und der Strom wurde von oben nach unten verteilt und dementsprechend schauen die Netze aus. Und jetzt gibt's überall Gegenverkehr in diesem Stromnetz, vor allem an einem Sonntagnachmittag, wo den Strom kein Mensch benötigt und der wird hinaufgedrückt. Ja? Das heißt, man muss diese Netze ertüchtigen. Und ein Beispiel noch, weil der Landeshauptmann hat es auch gesagt, ja, im Burgenland, im Nordburgenland, auf der Bahndorfer Platte, da stehen umgerechnet, wenn man so möchte, jetzt 4 Donaukraftwerke von der Leistung her in Form von Windrädern. Das Problem ist nur, dass den Strom dort noch immer keiner braucht, weil dort halt wenig Verbraucher sind. Das heißt, ich brauche nicht nur die Verteilerleitungen, die ich umgestalten muss und die Ortstrafostationen, sondern ich brauche auch die Übertragungsleitungen, damit ich den Strom von diesen Erzeugungsorten wegbekomme und überregional verteile. Das heißt, um auf die Frage zurückzukommen, ja, es ist notwendig, in die Netze zu investieren. Und hier ist es jetzt umso notwendiger, angesichts auch der Netztarifsteigerungen, die wir hatten, dass wir schauen, dass wir den Ausbau nach Möglichkeit nach hinten verschieben, vielleicht gar nicht brauchen, indem wir auf andere intelligente Lösungen setzen. Da ist die Digitalisierung eine Möglichkeit, aber da ist auch das Signal an den Erzeuger die Möglichkeit zu sagen, du kannst an einem Sonntagnachmittag nicht einspeisen, das Netz ist voll. Mhm. Bitte behalte diesen Strom, speichere ihn oder im schlimmsten Fall werden halt die Spitzen gekappt. Das heißt, dieser Strom kommt nicht mehr ins Netz. Das erspart uns den Netzausbau.
Mhm. Okay, also da gibt es schon Maßnahmen, die man treffen kann oder die sich treffen lassen, die vielleicht das dann gar nicht so intensiv notwendig
ist. Es gibt Maßnahmen und das ELWG, das neue Gesetz, das jetzt kurz vor Weihnachten beschlossen worden ist, das sieht eine Reihe von solchen Maßnahmen vor. Flexible Netzzugänge, eine Spitzenkappung oder auch eine Nachfrage, die sich danach richtet, wann dieser Strom gerade erzeugt wird. Und das ist im Übrigen die Chance auch für die Wirtschaft und Industrie. Und ich weiß, da passiert gerade in Oberösterreich sehr viel. Man schaut, dass man den Strom dann verbraucht, wenn er in Überfluss da ist und wenn er sehr günstig ist. Das ist natürlich nicht einfach für industrielle Prozesse, sich danach zu richten. Aber wenn das in Kombination ist mit Speichern, dann kann man eben diese günstigen Stunden eher abgreifen und dann kann man Kosten sparen. Also früher mal war das Industrieunternehmen, das Band bezogen hat, das immer gleich viel Strom bezogen hat, das beste Unternehmen in der Hinsicht, was die Energieversorgung betrifft, weil man somit günstig den Strom beziehen konnte. Wenn man heute seinen Produktionsprozess danach richten kann, wann die Energie billig ist, dann ist man fein heraus und so kann man jetzt schon Stromkosten sparen. Mhm.
Thomas, beim Strompreis, da hast ja du vor kurzem auch das Modell der europäischen Strompreisbildung in Frage gestellt. Auch die neue Industriestrategie der Bundesregierung ist gegen dieses Merit-Order-Prinzip, wonach sich der Strompreis nach dem letzten zugeschalteten Kraftwerk in Europa richtet. Soll dieser Teufelskreis durchbrochen werden?
Aus unserer österreichischen Sicht ja. Bin mir nur nicht sicher, ob das alle in der EU auch so sehen, weil sonst wäre es schon abgeschafft. Also da gibt es natürlich auch andere Interessen, das muss man sehen. Die EU ist ein Wettbewerb der Interessen, die aufeinander prallen. Dieses Prinzip, das der Herr Uwanschitz sicher viel, viel besser erklären kann, wie es aus dem FF, hat uns ja auch lange gute Dienste erwiesen. Das soll man nicht wegstreichen. Aber die Welt hat sich eben umgedreht aus den genannten Gründen und für uns wäre es jetzt natürlich besser. Es wäre anders. In der neuen Industriestrategie ist zumindest einmal ein Weg vorgeschlagen, dass man vielleicht nicht nach dem letzten Kraftwerk geht, sondern dass man nach einem Durchschnittswert das berechnet. Das würde schon viel helfen, weil dann all diese Effekte, dass die Leute sagen, ja, wir verstehen das nicht, wir produzieren eh selber so viel Strom, aber der wird immer teurer und so weiter, weil wir das dann wegkennen. Und es wäre auch inhaltlich für uns ganz, ganz wichtig, aber das muss man ganz ehrlich sagen, es ist ein europäischer Interessenskampf, wie so vieles, und da müssen wir versuchen, uns durchzusetzen.
Was ist deine Meinung dazu?
Ja, es ist tatsächlich diskutiert worden, dieses System der Preisbildung auch abzuändern. Es gab eine gröbere Diskussion oder größere Diskussion auch im Jahr 2022, 2023. Das Ergebnis war, dass man nur marginal nachgebessert hat. Ich glaube, ein Ansatz wäre, dass man sich überlegt, wie kann man sozusagen diese Kosten des teuersten Kraftwerkes reduzieren. Ja? Mhm. Und am teuersten Kraftwerk in manchen Stunden, vielleicht sollte ich noch dazu sagen, es geht ja nur unter Anführungszeichen um manche Stunden. Es geht immer dann, wenn der Bedarf sehr hoch ist und gleichzeitig die Erzeugung der Erneuerbaren niedrig ist. Also jetzt auch, gerade jetzt in diesen Wintertagen, wenn man sich das jetzt anschaut, dann können wir unsere Stromaufbringung nicht mit Erneuerbaren decken. Und da springen dann die Gaskraftwerke ein oder womöglich noch teurere Kohlekraftwerke oder gar Ölkraftwerke. Und da muss man jetzt einmal einerseits schauen, dass man diese Kraftwerke aus der Merit-Order herausbekommt und auch eine zweite Möglichkeit besteht darin, sie punktuell günstiger zu machen. Und da könnte man beim ETS-Handel einsetzen und man könnte zu überlegen, ob man für diese spezifischen Kraftwerkstechnologien in diesen Stunden vielleicht den CO2-Preis reduziert. Mhm. Weil dann bringt das die ganze Merit-Order hinunter und dann schaut es in Summe schon wieder besser aus.
Mhm. Okay, also das wäre eine Maßnahme, die vorstellbar wäre. Wolfgang, ich bleibe bei dir. Du kennst ja natürlich logischerweise den Energiemarkt und die heimischen Energiepotenziale auch bestens. Schauen wir vielleicht einmal ein paar Jahre in die Zukunft. Wo liegt denn deiner Meinung nach das meiste Potenzial, um Energie zu gewinnen? Stichwort neue Technologien. Kann es sein, dass wir irgendwann im Weltall Solarzellen aufspannen? Vielleicht reden wir auch über den Wasserstoff.
Also ich glaube, wir müssen nicht in den Weltall zu fliegen, um die Sonnenstrahlen aufzufangen, sozusagen. Also die Photovoltaikanlagen sind erfunden. Ich glaube, da liegt noch einiges an Potenzial, die erneuerbaren Energieträgern hier auf der Erde zu nutzen. Also Photovoltaik, Wind, sicherlich auch bis zu einem gewissen Grad noch Wasser. Da ist der Ausbau einigermaßen jetzt begrenzt, weil da stößt man dann natürlich auch an Bedenken, was den Naturschutz und sonstige Themen betrifft. Ich glaube, das Potenzial steckt nun darin, mit Hilfe der Digitalisierung und mit Hilfe von Speichertechnologien zu schauen, eine größere Flexibilisierung hereinzubekommen. Das heißt, wir haben mittlerweile, noch nicht im Winter, aber ansonsten haben wir über viele Wochen, über viele Monate im Jahr, haben wir genug erneuerbaren erzeugten Strom. Und wenn wir es jetzt schaffen, den Strom hinüber zu retten, sozusagen in die Stunden und zu konservieren in die Stunden, wo er noch nicht erzeugt wird, dann wäre das sozusagen dieser technologische Fortschritt, an dem ständig gearbeitet wird. Und das sind vor allem die Speicherkraftwerke. Insoweit ist so etwas, so heute schon erwähnt worden, also das Speicherkraftwerk, Wurmspeicherkraftwerk an Traunsee, auch anderswo in Vorarlberg wird da sehr viel errichtet, ist das definitiv eine Investition in die Zukunft und die auch den Vorteil hat, weil anders hat man das gesagt, alles, was sich im Berg abspielt, ist leichter umsetzbar irgendwie, weil das sieht man nicht so. Ja? Wasserstoff, großes Thema, allein im Augenblick noch nicht wirtschaftlich darstellbar, weil mit den Stunden, wo wir den erneuerbaren Strom im Überschuss haben, lässt sich zwar eine Elektrolyse betreiben, aber nicht durchgängig. Und ein Industriebetrieb braucht aber durchgängig 365 Tage im Jahr dieses Produkt, den Wasserstoff. Aber es gibt sehr vielversprechende Versuchsstellungen diesbezüglich. Man kann die Technik noch verbessern oder man kann sogar auf das Erdgas zurückgehen und dort aus dem Erdgas heraus den Wasserstoff auch erzeugen. Also ich sehe hier auch ein Entwicklungspotenzial, so dass man unterm Strich dazu kommt, tatsächlich diese erneuerbaren Energieträger besser zu nutzen, wenn man diese Flexibilität stärker in den Markt hineinbringt.
Thomas, du siehst ja da trotzdem, Stichwort Wasserstofftechnologie, für Oberösterreich große Chancen. Ich meine, gerade die Voestalpine ist ja da sehr aktiv mit Haifers Melt zum Beispiel. Macht dich das so zuversichtlich, dass das funktionieren wird langfristig?
Es macht mich zuversichtlich, weil eben sehr frühzeitig begonnen wurde, aber man muss das schon, man muss die Kirche im Dorf lassen, das sind immer noch Forschungs- oder Demo-Anlagen. Wir reden noch nicht von wirklich breiter Anwendung, dementsprechend stellen sich auch die Kosten dar, aber alleine, dass das gemacht wird und dass Firmen auch zusammenarbeiten, wir haben ja einige, die sich da in den Forschungsprojekten zusammengetan haben, Föst hat ganz spektakulär jetzt die erste Schiene präsentiert, die rein auf Wasserstoffbasis erzeugt worden ist, also da steckt schon was drinnen, aber da müssen wir natürlich noch viel, viel mehr in die Breite kommen, um die Kosten in den Griff zu bekommen und ich habe es angesprochen, das muss man einfach realistisch sagen, wenn wir von grünem Wasserstoff reden, dann werden wir den in großen Mengen importieren müssen, wenn wir das ganze Gas und so weiter durch diesen Wasserstoff ersetzen. Das heißt, wir brauchen langfristige, verlässliche Lieferländer. Das ist eine ähnliche Situation, wie wir jetzt beim Gas hatten, hoffentlich aus Regionen, die politisch stabil oder verlässlich sind. Dann braucht man die Leitungen dazu und die Speichermöglichkeiten. Beim Speichern, es ist Erdgas angesprochen worden, da haben wir, glaube ich, in Oberösterreich durchaus Möglichkeiten. Also es wäre auch ein Ansatzpunkt, der uns auch hoffnungsfroh stimmen kann. Also ich würde sagen, die Rahmen, die Voraussetzungen passen. Wir sind schon ein paar Schritte gegangen, aber da liegt schon noch einiges vor uns.
Wolfgang, bis 2040, um wieder in die Zukunft zu blicken, wird sich der Strombedarf laut Schätzungen in Österreich fast verdoppeln. Also das ist schon ein enormer Bedarf, der da noch einmal dazukommt, kann man sich jetzt gar nicht wirklich vorstellen noch. Einer der eingeplanten Stromtreiber ist sicher auch die E-Mobilität. Allerdings Man hat immer so das Gefühl, na ja, es tut sich was, aber es tut sich noch nicht so viel. Ist jetzt im Sinne der Versorgungssicherheit vielleicht sogar ganz gut, dass die E-Mobilität ein bisschen erst gedämpfter hochfährt? Wie siehst du das?
Also vielleicht nur auf die Verdoppelung des Stromverbrauchs zu kommen. Schauen wir mal, ob das wirklich so eintreten wird. Das ist schon eine sehr steile Kurve. Wobei dieses Szenario basiert auf der Annahme, dass eben einige Anwendungen, insbesondere Wärmeanwendungen, auf Strom umgestellt werden, die E-Mobilität in dem Ausmaß kommen wird und vor allem industrielle Prozesse. Ja, wenn die Föst ihre Stahlproduktion umstellt auf Strom, na dann kommt es zu dieser Verdoppelung. Aber zur E-Mobilität oder ganz generell zur Elektrifizierung. Die Elektrifizierung von Anwendungen, die jetzt auf fossilen Energieträgern basiert, ist sehr gut. Aus den erwähnten Gründen, dass wir wegkommen vom Fossilen, weg von der Importabhängigkeit und das Außenhandelsdefizit wird verbessert, jedenfalls was den Energiebereich betrifft, definitiv. Bei der E-Mobilität, die unterstützt die ganze Transformation sehr gut, weil zunächst einmal die Menge ist es gar nicht. Würden wir heute alle fossil betriebenen Fahrzeuge umstellen, also den gesamten Fahrzeugpark in Österreich, dann hätten wir eine Stromverbrauchsteigerung von 20%. Das ist nicht viel, ja, weil die Stromverbrauchsteigerungen der Jahre, wenn man 10 Jahre zurückgeht und weiter zurück, dann war das pro Jahr 2-3%. Ja, da verkraften wir 20% dann auch und so schnell wird es auch nicht gehen. Die Menge ist es nicht bei der E-Mobilität. Es ist eher dann sozusagen die Leistung, wenn alle gleichzeitig laden, aber da gibt es mittlerweile sehr, sehr gute Systeme. Und vor allem hat die E-Mobilität einen Vorteil. Ja? Das sind alles Speicher, das sind fahrende Speicher. Und so ein Auto, auch wenn es Fahrzeug heißt, steht eh die meiste Zeit herum. Das heißt, ich kann mich danach richten, wann eben der Strom im Überschuss vorhanden ist und den Strom aus dem Netz beziehen, in mein Auto reinladen und so ein Auto, ein größeres Auto oder Batterie von 70 Kilowattstunden, das ist echt viel. Und ich kann mit dem arbeiten, mit diesen Batterien arbeiten. Also insoweit ist die E-Mobilität sehr gut. Im Übrigen ladeinfrastrukturmäßig, öffentliche Ladeinfrastruktur sind wir sehr gut unterwegs in Österreich. Ich kann selber sagen, 2 Jahre eben, also dass ich ein E-Fahrzeug fahre, das funktioniert sehr gut. Das heißt, es ist alltagstauglich. Also insoweit, die E-Mobilität wird kommen und mittlerweile hat auch die Fahrzeugindustrie gute Angebote, aus denen man aussuchen kann und die Reichweite passt auch.
Thomas, vielleicht kommen wir zur Absoftung des Verbrennerverbots. Da hat ja die EU jetzt wieder relativiert. Was bedeutet denn das für den Standort Oberösterreich? Damit man nicht nur alles schwarz-weiß sieht, ist ja vielleicht dann doch nicht so schlecht.
Naja, es bedeutet vor allem, dass wir auf die Innovationskraft der Unternehmen selber setzen. Das ist mir eigentlich das Wichtigste. Ich glaube, dass die Rolle der Politik immer sein muss, dass man ein Ziel definiert oder das auch vorgibt und dass man im Groben den Rahmen definiert, aber nicht in die Technologien eingreift, weil sonst hemmt man die Entwicklung. Ich kann es nur für Oberösterreich sagen, wir dürfen ja keine Schleichwerbung betreiben auf offener Sendung sozusagen, aber alle wissen, dass wir ein großes Motorenwerk eines deutschen Autoherstellers in Steyr haben und von dort kommt von dieser tollen Automarke jeder zweite Motor weltweit, das muss man sich mal vorstellen, Verbrennermotor zurzeit, Dieseltechnologie im Wesentlichen. Als dann in der EU geheißen, also wir stellen jetzt dann komplett auf E-Mobilität um, war natürlich die Frage, wo wird dieses Werk stattfinden? Es ist gelungen, dass diese Investition wieder hier bei uns ist. Das heißt, die produzieren jetzt gleichzeitig die Verbrennermotoren und bauen gewaltig die Herstellung der E-Antriebe auf. Und erfreulicherweise kommt jetzt ein dritter Strang dazu, der sich mit der Brennstoffzellentechnologie beschäftigt. Also die bauen 3 Technologien gleichzeitig und das zeigt eigentlich, was da drinnen ist. Warum? Weil es eben ganz viele Regionen der Erde gibt, die nicht oder noch nicht auf die E-Mobilität setzen, wo die Verbrennermotoren hingeliefert werden. Und da ist man allemal lieber, die werden bei uns gebaut, bei uns produziert. Sozusagen, wir sichern hier die Wertschöpfung und ich glaube auch, dass der technologische Vorsprung bei uns da so groß ist. Aber wie gesagt, alleine, dass da in kürzester Zeit 3 Technologien nebeneinander stattfinden können, zeigt ja, wie viel Kraft in den Unternehmungen steckt, wenn man sie entsprechend lässt und auch eine Verlässlichkeit gibt in den Wegen, wie sie das dann entsprechend um- und absetzen können.
Und in gewisser Weise auch eine Flexibilität, dass man nicht sagt, so ja, nein, jetzt geht nichts mehr, jetzt dürfen keine Verbrenner mehr fahren, sondern dass man diesen Übergang auch lässt zur neuen Technologie. Wolfgang, auch für E-Autos kommt ja der Strom bekanntlich nicht einfach aus der Steckdose, sondern aus Kraftwerken und von dort natürlich aus den ausgehenden Netzen. Wo siehst du denn die größten Baustellen und Herausforderungen beim Netzausbau? Das ist eh vorher schon ein bisschen angesprochen, aber vielleicht auch kurz, was das Thema angeht, nur mal, dass wir da genau drauf eingehen.
Ja, also die Netze aus den erwähnten Gründen müssen umgebaut werden. Das ist ein ungeheures Investitionsvolumen bei circa 2 Milliarden Euro pro Jahr die nächsten Jahre, was in die Netze investiert wird, in allen möglichen Netzebenen, also eben die Übertragungsnetze von der APG, aber bis hin natürlich von den örtlichen Netzbetreibern. Jetzt die große Herausforderung besteht natürlich darin, einmal mehr, und zwar ist es egal, welche Infrastruktur errichtet wird, es kommt jedes Mal zu einer Diskussion darüber. Und natürlich muss man einen Interessenausgleich finden und ich weiß sehr wohl um Projekte hier auch in Oberösterreich Bescheid, die auch über Oberösterreich hinaus bekannt sind. Ich kann nur sagen, aus einer energiewirtschaftlichen Sicht braucht man diese Leitungen und auch diese eine nicht erwähnte Leitungen. Jedenfalls, also das ist einmal das eine. Das andere ist natürlich, und das ist Auftrag auch der Regulierungsbehörde, darauf zu achten, dass dieser Netzausbau effizient erfolgt. Und da gibt's jetzt auch Stellschrauben in dem Gesetz, dass man noch stärker zu einer koordinierten, ja zu einer gemeinsamen Planung kommt. Wir haben in Österreich 130 Netzbetreiber und da gilt es darum, dass man sich noch besser abstimmt, dass man gemeinsam auch beschafft, digitalisiert. Das ist das eine Wesentliche dabei. Und dass man natürlich schaut, dass man durch eben diese Digitalisierung ein Stück weit diesen Netzausbau hintanhält. Was aber auch notwendig ist, das kann nicht nur die Regulierungsbehörde alleine bringen und das ist ein Plädoyer an die Eigentümer dieser Netze, das sind halt regelmäßig dann die im Wesentlichen die Landesenergieversorgungsunternehmen, dass bitte auch die Eigentümer drauf schauen, dass dieser Netzausbau durch die Netzbetreiber so effizient wie möglich erfolgt. Ja, das ist sozusagen von der Eigentümerseite zu schauen und natürlich auch von der Regulierungsseite. Dann kann man das durchaus schaffen. Eine Herausforderung besteht auch darin, dass man wiederum einen Auftrag an die Regulierungsbehörde, dass die Tarifierung fair bleibt. Ja, wir haben im Augenblick nämlich auf der Haushaltsebene haben wir so, dass diejenigen, die weniger Strom aus dem Netz beziehen, weniger bezahlen. Das klingt aufs Erste fair, ist aber im Ergebnis nicht ganz so. Also wenn ich jetzt eine Photovoltaikanlage habe und weniger Strom aus dem Netz hole, dann zahle ich weniger dafür. Aber in Wahrheit ist das Netz immer für mich da. Nämlich auch in der Nacht, wenn meine Photovoltaikanlage nicht den Strom erzeugt. Und da muss man jetzt an der Regulierung ein bisschen schrauben, dass jeder seinen fairen Anteil an den Netzkosten trägt.
Thomas, ich würde jetzt gern zum Thema noch Umweltverträglichkeitsprüfungen kommen. Stichwort auch Donaubrücke Mauthausen. Da hast du ja nach den ganzen Vorgängen rundherum eine sehr klare Meinung zur Zukunft der UVPs. Aktuell dauert ein UVP-Verfahren im Schnitt 25 Monate. Mehr als die Hälfte der anfallenden UVP-Verfahren befassen sich zudem mit Energieprojekten. Da wirst du ein bisschen unrund, mit Verlaub gesagt, als Landeshauptmann. Vielleicht möchtest du das näher ausführen, bitte.
Ja, weil zum Beispiel bei diesem Projekt der Donaubrücke Mauthausen, die wir dringend brauchen für die Pendler, für den Wirtschaftsraum, weil auch die jetzige Brücke einfach ans Ende der Leistbarkeit gekommen ist. Dort muss man sagen, bemerkenswerterweise haben sich zwei Bundesländer, die da aneinander grenzen, Nieder- und Oberösterreich, darauf geeinigt und das Geld aufgestellt. Es wurden alle Unterlagen geliefert und dann wird das durch Einsprüche aufgehalten und Berufungen und, und. Was wichtig ist, niemand, ich zumindest nicht, will jemand in seine oder ihren Rechten beschneiden. Aber es geht um, wie setzen wir die Dauer? Gibt es irgendwann einmal einen Schlusspunkt, was, glaube ich, Sinn der Sache wäre, dass man sagt, bis dahin muss jede und jeder seinen Einspruch, sein Recht, das er glaubt zu haben, geltend machen, weil nachher ist es zu spät. Diese dauernden Verzögerungen, die führen eben dazu, dass wir jahrelang brauchen, dass wir Dinge umsetzen. Und wenn wir die Ziele, die wir uns setzen, erreichen wollen, wenn wir uns auch international im Wettbewerb durchsetzen wollen, dann das dauert einfach zu lange. Da machen wir uns selber die größten Schwierigkeiten. Noch dazu haben wir diese rechtlichen Möglichkeiten ganz stark aufgeweitet. Früher hat man gesagt, naja, es ist das Projekt und die Anrainer oder die Nachbarn, die haben dann Beschwerdemöglichkeiten. Mittlerweile ist ja das aufgemacht, auch in Richtung NGOs, die irgendwo sind, gar nicht dort, wo das Projekt stattfindet, aber halt inhaltlich sich einbringen. Und nachdem wir so einen riesen Bereich geschaffen haben, glaube ich, muss man an der Zeit arbeiten. Da sind sich viele drüber einig, auch im Bund, wo ja im Wesentlichen dann diese Maßnahmen stattfinden müssen. Ich glaube, wichtig ist nur, dass wir drüber bringen, und ich sage das noch einmal, wir wollen nicht die Rechte zurückschrauben, sondern es ist an der Dauer zu arbeiten, und das ist das Wichtigste.
Okay. Ich habe jetzt sehr viele Fragen gestellt, die zum Teil von euch gekommen sind, auch schon im Vorfeld. Ich würde jetzt trotzdem gern das Fragezepter abgeben. Es ist ein Community-Event. Wir gehen in Richtung Ende des Polytalks. Gibt's Fragen von Publikumsseite, die ihr gerne stellen würdet zum Thema Energieversorgung der Zukunft? Wir haben jetzt eine gute Chance. Die beiden Herren sitzen nur da bei mir und nehmen sich gerne Zeit. Wir haben ein Mikro auch da. Bitte. Ja, genau, es gab ein Mikrofon.
Mein Name ist Sepp Radke, bin Bürgermeister Mühlviertel. Es ist jetzt viel über nationale und Landesenergie-Themen gesprochen worden. Herr Hubenschitsch, inwieweit sehen Sie die Energiepolitik auch als eine ganz zentrale europäische Standortpolitik, insbesondere auch im Hinblick auf Sicherheiten, was UNO und Russland und so weiter betrifft?
Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Also zum einen, es gab schon seit vielen Jahren, gibt es eine gemeinsame, zu einem Gutteil auch gemeinsame europäische Energiepolitik, die zunächst einmal eher im Fokus hatte die Versorgungssicherheit, jetzt ganz generell, und den Wettbewerb und damit auch die Preise und einigermaßen günstige Preise. Diese Sicherheitskomponente ist jetzt im Vordergrund gerückt, und zwar spätestens mit dem Einmarsch Russlands in der Ukraine. Im Übrigen gab es das aber dann auch schon vorher, im Jahr 2009, werden sich manche vielleicht erinnern, hat es erstmals auch eine solche Gaslieferunterbrechung gegeben. Und da wurde von europäischer Seite auch versucht, die Gasquellen zu diversifizieren. Das ist, muss man sagen, im Nachhinein nicht gelungen. Ja, im Gegenteil, die Abhängigkeit von Russland ist eigentlich gestiegen. Was aber zumindest in der Zwischenzeit gelungen ist, zwischen dem Jahr 2009 bis zum Jahr 2022, ist, dass man zumindest die Leitungswege anders gestalten konnte. Es gab das sogenannte Reverse Flow, wurde bei manchen Leitungen eingeführt. Das heißt, dass gegen die Flussrichtung auch in alle Richtungen das Gas transportiert werden konnte. Und das war im Jahr 2022, 2023 besonders wichtig. Und da hat man dann viel stärker einen Fokus drauf gelegt, auch auf das gemeinsame Einspeichern von Erdgas und dergleichen mehr. Ich glaube, das Problem, das man nur jetzt gesehen hat, jetzt ist man zwar weg vom russischen Gas, kann man sagen, also von einem Russengasanteil in Europa von 40% ist man unten auf vielleicht 5% oder sowas. Das Problem ist nur, dass man jetzt eine gewisse Abhängigkeit von der anderen Seite hat, die sich zunehmend als unsicher erweist. Ja, es ist zwar der größte Lieferant, ist Norwegen, das ist sehr gut und stabil. Aber ich glaube, gemeinsam europäisch muss man daran weiterarbeiten, dass man diese Abhängigkeiten reduziert, dass man weder von Russland noch von den USA in dem Ausmaß abhängig ist.
Gibt es weitere Fragen aus dem Publikum? Genau, der Herr da. Ja.
Schlager Hubert, begeisterter Unternehmer, Transport- und Logistikunternehmer. Wir beschäftigen uns mit Elektro-LKWs und vorne mit Elektro-LKWs. Und jeder Frage, und zwar, es ist die Behördenthemen sind. Wie wir vor 3 Jahren begonnen haben, du brauchst Energiespeicher dazu, du brauchst PV-Anlagen, also das Ökosystem. Ich habe das erste Mal als Transportunternehmer die Möglichkeit bekommen, ein bisschen auf meinen Energiepreis einzuwirken. Weil beim Diesel habe ich um 2 Cent feilschen müssen. Und jetzt so quasi ist ein Drittel teilweise drinnen, sage ich jetzt einmal, von der Antriebsenergie her. Und Aber man kommt sich vor, wenn man Energiespeicher baut. Und ich glaube, die Zukunft werden bei den großen Logistikzentren in Österreich überall riesen Energiespeicher entstehen würden. Ja. Und man kommt sich vor, wenn man ein Atomkraftwerk baut. Ja. Und das ist, also da wird so richtig gefürchtet vor einem Energiespeicher, wo ich mir denke, das ist das Normalste der Welt, ja, dass ich sowas baue. Und kann man da ein bisschen einwirken, dass das ein bisschen einfacher wird? Ja. Weil wir gerade meine Branchenkollegen sind da wirklich überfordert. Und man kommt einfach in Themen rein, wo man sagt, okay, mit dem hast du noch nie was zu tun gehabt, dann musst du mit kleinen Energieanbietern, ich habe zum Beispiel ein kleines FAU, ist sehr sensationell, dass ich es geschafft habe, mit kleinem Strom zum Beispiel das zu machen. Die haben 1000 Haushalte und wir machen da 1,5 Millionen KW, brauchen wir zum Beispiel zur Zeit für die LKWs. Ja. Und das ist, ja, da, ich glaube, da ist einfach sehr viel noch Learning by Doing zu tun. Aber wie gesagt, bei den Behörden, wie ich glaube, könnte man schon ansetzen, dass das ein bisschen einfacher geht, das Ganze.
Da fühlt sich mehr angesprochen.
Ja, das eine ist, das ist natürlich, sind die Genehmigungsverfahren, die behördlichen Genehmigungsverfahren. Ich glaube, da kann man nur anschließen an das, was der Landeshauptmann gesagt hat. Ja, man muss halt schauen, dass man einerseits, also die Behörden in die Lage versetzt, einen Interessenausgleich vorzunehmen und das in möglichst kurzer Zeit, ohne dass man die Rechte der Parteien verkürzt. Da geht es immer auch um das Thema, wie ich höre, dass die notwendigen Sachverständigen zur Verfügung stellen, das notwendige Know-how und dass man möglichst zügig diese Verfahren macht. Das andere Thema, das Sie angesprochen haben, ist natürlich ein technisches, und zwar unabhängig jetzt davon, ob es ein großer oder ein kleiner Netzbetreiber ist, an dem man diesen Speicher gerade anbindet. Die Frage ist, gibt es die Netzkapazität, um eine solche große Speicheranlage dort errichten zu können? Und da kann man nur schauen, dass man auch wiederum durch eine gemeinsame Planung der Netzbetreiber miteinander schaut, dass man sozusagen die Hotspots definiert und sagt, das ist etwas in einer solchen gemeinsamen Planung, wo ich zum Beispiel ein Verbrauchszentrum hinstelle in Form von Speichern. Und das nutzt man dann vielleicht auch in meiner Netztopografie. Also die Antwort darauf ist, noch stärker gemeinsam zu planen, der Netzbetreiber untereinander. Vielleicht ist auch jemand da von der Energiewirtschaft, aber ich glaube, das kann man durchaus so bestätigen.
Aber das ist ja spannend, dass man das so quasi erst lehrt, dann im Endeffekt. Und die sind zum Beispiel sensationell begeistert, dass wir zum Beispiel die Wettspitzen bei 300 kW haben bei uns, ja, durch einen großen Energiespeicher mit 1,6 Megawatt.
Ja.
Da muss einfach, glaube ich, einfach dieses Learning by Doing.
Findet wohl statt, Learning by Doing. Man darf eines, also vielleicht auch für die Energiewirtschaft jetzt, muss man sagen, da passiert eine ausgezeichnete Arbeit, jetzt ganz generell. Ja? Und von Seiten der Energiewirtschaft ist man durchaus interessiert, auch diese neuen Technologien auch zu implementieren. Man muss halt sagen, dass tatsächlich es quasi, nicht, dass wir es nicht gewusst hätten, dass jetzt dieser erneuerbaren Ausbau kommt, aber er ist tatsächlich jetzt in einem viel größeren Geschwindigkeit jetzt gekommen, zumindest die letzten 3 Jahre, als sich das viele erwartet hätten. Und jetzt kann man nur sagen, jetzt müssen wir gemeinsam an einem Strang ziehen, diese neuen Techniken auch zu integrieren. Und insoweit kann ich nur noch mal auf das zurückkommen, dass man schaut, gemeinsam mit der Energiewirtschaft Lösungen zu entwickeln, damit man eben diese Anlagen ans Netz bringt.
In der ersten Reihe gibt es eine Frage. Mikrofon ist, glaube ich, genau. Bitte.
Martin Heyerz, Linzer Vizebürgermeister. Im Bereich der Energieproduktion und des Verbrauchs kommt es mir vor, wie wenn wir die eierlegende Wollmilchsau wollen. Wir haben massive Steigerungen im Energieverbrauch durch die Industrie, die zunehmend elektrifiziert, durch die Verbrauche der Haushalte und so weiter. Gleichzeitig wird der Freihandel der CO2-Zertifikate abgeschafft. Wir setzen uns hohe Klimaziele, wollen diversifizieren und auf erneuerbare Energien wechseln. Meine Frage, geht sich das mit diesen hehren Zielen in den unterschiedlichen Bereichen aus, was die Stromproduktion betrifft und auf welche Pferde muss man setzen?
Also gut, das eine sind die Ziele und wie ambitioniert man sich die Ziele steckt, ja, insbesondere auch in dem Zusammenhang mit den Klimazielen. Ich glaube, wenn man jetzt sozusagen wirklich die Klimaziele jetzt einmal beiseite lässt als Ziele, glaube ich oder bin überzeugt davon, dass dieser konsequente Weg des Ausbaus der Erneuerbaren auch für uns auch aus anderen Gründen der richtige Weg ist, ja, indem wir im Endeffekt dann doch die Energiepreise wieder hinunterbekommen. Die große Herausforderung besteht halt darin, das alles miteinander zu koordinieren. Und die große Herausforderung besteht, dass wir heute Investitionen haben, die sich erst über Jahre rechnen werden. Das ist die große Herausforderung. Und da gibt's jetzt im Übrigen Ansätze auch von Ebene der Bundesregierung, steht auch im Regierungsprogramm drinnen, dass man zumindest den Zugang zum Kapital auch vergünstigt oder erleichtert jetzt für die Energiewirtschaft. Das Wesentliche besteht nur darin, dass natürlich dieses günstigere Kapital, das für die Investitionen bereitgestellt wird, natürlich auch bei den Kundinnen und Kunden dann entsprechend ankommt. Ja. Aber ich stimme Ihnen zu, es sind viele Bälle in der Luft, wo man im Augenblick jetzt das Gefühl hat, wie bringt man das wieder geordnet hinunter und zum Ziel. Aber im Endeffekt ist die Antwort auch hier nur, oder im Wesentlichen besteht sie darin, dass man möglichst koordiniert vorangeht, aber auch konsequent weiter vorangeht.
Für eine Frage ist nur Zeit. Genau, bitte, da hat schon vorher wer aufgezeigt.
Ja, Harald Baller, mein Name. Energieeffizienz ist noch nicht erwähnt worden und ich wollte eure Meinung hören. Ich habe jetzt nachschauen müssen, weil die Zahl immer so abstrakt ist. Österreich hat sich verpflichtet, bis 2030 auf 920 Petajoule runterzukommen. Und das geht nur mit Energieeffizienz. Das heißt, wenn die Föst aus derselben Menge Kohle, dieselbe Menge Strom macht, ist das nicht die Energieeffizienz, die gemeint ist. Schaffen wir das Ziel?
Was sagt der Profi?
Naja, ist richtig. Energieeffizienz ist noch nicht genannt worden. Ein Druck in Richtung Energieeffizienz, und das werden sehr viele aus der Industrie natürlich bestätigen, besteht darin, dass die Preise so hoch sind. Das heißt, jedes Unternehmen hat von sich aus den Antrieb, Energie so effizient wie nur irgendwie möglich zu nutzen. Und das ist wohl der größte Hebel und wahrscheinlich ein viel größerer Hebel als ein Energieeffizienzgesetz, über das Jahre diskutiert worden ist. Ob man jetzt diese Ziele wiederum erreicht, die man sich gesetzt hat, ist tatsächlich fraglich. Ich glaube aber schon, dass es, also selbst wenn man sozusagen dieses Energieeinsparungsziel nicht erreicht, man kann es teilweise eben kompensieren durch den Umstieg auf andere, auf erneuerbare Energiequellen. In dem Augenblick, wo ich Stunden habe oder wo ich eine Zeit habe, wo Energie quasi im Überfluss vorhanden ist, dann glaube ich, ist das Energieeffizienzziel als solches nachrangig, wenn ich es schaffe, dass ich auf andere Energieträger umsteige.
Danke für das rege Interesse, für die Fragen aus dem Publikum. Ich würde jetzt abschließend noch ein bisschen eine leichtere Frage, um aus dem Talk hinauszugehen. Thomas, wo holst du dir persönlich eigentlich am schnellsten Energie? Nach einem anstrengenden Arbeitstag und die Waffel im Büro, die zählen nicht, das Zuckerschock.
Das ist ein Geheimnis. Das war. Also für mich eine Energiequelle ist, unter Leuten zu sein, mit Leuten zusammenzukommen, weil ganz viel von diesen Begegnungen auch für mich Innovationen bringen. Jeder hat für sich eine neue Idee und tauscht das mit mir aus, und das ist etwas, was viel voranbringt. Und dann gibt's eben die Klassiker wie Laufen oder Skifahren oder Lesen, oder wann meine erwachsenen Kinder mich mit Herausforderungen konfrontieren, da schnellt der Energielevel unmittelbar in die Höhe. Also das geht ganz gut. Aber wie gesagt, das Tollste an unserem Beruf, kann ich nur sagen, es sind ja einige Kollegen da, ist, dass wir viel, fast ständig unter Leuten sind, und das ist schon eine gute Energiequelle.
Sehr schön. Wolfgang, würde mich auch bei dir noch interessieren, die Antwort auf diese Frage.
Ja, also auch in die Richtung Berge und Sporteln und Radfahren und in ähnlicher Weise Diskussionen, so wie diese hier, aber auch, ich habe das Privileg, jetzt an der WU tätig zu sein, und da darf ich diskutieren mit jungen Menschen, die sich im Übrigen auch zum Beispiel für das Thema Energie interessieren oder auch für andere Themen. Das fordert und ist unheimlich spannend, und vor allem bringt es neue Sichtweisen, weil junge Menschen die Welt schon ein Stück weit anders sehen.
Sehr schön. Vielen Dank, meine Herren, für diese spannende Reise in die Energiewelten der Zukunft. Wir sehen, es gibt natürlich noch einiges zu tun auf dem Weg zu den erneuerbaren Energiequellen. Wir sind aber in Oberösterreich schon sehr gut dabei. Vorsprung Oberösterreich auch beim Thema erneuerbare Energieträger. Vielen herzlichen Dank und einen schönen Abend noch. Danke. Dankeschön.